2.14 Uhr. Dritter Tag der Proteste. Dritter Stock unter der Erde. Ein Mann geht einen Korridor entlang, der nach Beton riecht und nach kaltem Schweiß. Martin Kowalski, 44 Jahre alt, Verfassungsrechtler. Seit 48 Stunden der gewählte Übergangspräsident eines Landes, das nicht weiß, ob es morgen früh noch eine Verfassung haben wird. Der Raum empfängt ihn mit dem Summen von Neonlicht und dem Geruch von abgestandenem Wasser und altem Zigarettenrauch, der sich seit Jahrzehnten in die Polster gefressen hat. Ein ovaler Tisch aus den 70ern. Brandflecken von 1000 Zigaretten. Zwei Stühle, eine Karaffe. An der Wand eine Uhr, deren Sekundenzeiger hängen geblieben ist. Am Kopfende sitzt Viktor Dasic, 62, 14 Jahre Staatschef. Sein Militärmantel sitzt, als wäre Parade, nur seine Hände verraten ihn. Sie liegen zu ruhig auf dem Tisch.
Sie sind pünktlich. Das habe ich immer geschätzt an Juristen. Setzen Sie sich, das Wasser ist nicht mehr frisch, aber es ist nass.
General Dasic, ich danke Ihnen, dass Sie diesem Treffen zugestimmt haben.
Martin legt das Dokument auf den Tisch. Es gleitet über die Brandflecken wie ein weißes Segel über eine Karte alter Schlachten. Daneben der Füllfederhalter, Viktors eigener.
Mein Füller. Das ist eine nette Geste. Oder eine Grausamkeit. Ich habe noch nicht entschieden, was von beidem.
Die Rücktrittserklärung, General, formuliert nach Artikel 17 der Übergangsverfassung. Ihre Unterschrift ist das Einzige, was zwischen diesem Land und einem friedlichen Übergang steht.
Das Einzige. Sehen Sie, Herr Kowalski, das ist das Problem mit Juristen. Sie glauben, ein Blatt Papier könnte ein Land zusammenhalten. Ich habe 14 Jahre gebraucht, um zu verstehen, dass nicht einmal Stahl das kann.
Die Frage, General, ist nicht, ob Papier ein Land zusammenhält. Die Frage ist, ob Ihre Unterschrift Menschenleben retten wird. Und die Antwort darauf lautet, ja.
Menschenleben retten. Wissen Sie, wie viele Bürgerkriege ich in den 90ern aus nächster Nähe gesehen habe? 3. Wissen Sie, was alle 3 gemeinsam hatten? Jemand hat eine Tür aufgerissen und gerufen, das Volk entscheidet jetzt. Und das Volk hat sich gegenseitig die Kehlen durchgeschnitten.
Sie vergleichen Demokratie mit Anarchie, General. Das ist intellektuell unredlich.
Viktor schiebt die Karaffe beiseite. Langsam. Wie jemand, der eine Figur auf dem Schachbrett sieht und will, dass sein Gegner den Zug bemerkt.
Nein, ich vergleiche einen Architekten, der ein Fundament gießt, mit jemandem, der das Fundament aufbricht und hofft, dass das Haus trotzdem steht. Ich bin der Architekt, Herr Kowalski. Sie sind der Mann mit dem Vorschlaghammer.
Ein Architekt, dessen Gebäude nur aufrecht steht, weil er jeden erschießen lässt, der auf die Risse in den Wänden zeigt. Der Satz hat sich nicht vorbereitet, General. Er hat sich in 14 Jahren von selbst geschrieben. In jedem Gerichtssaal, den Sie geschlossen haben. In jeder Zeitung, die Sie verstummen ließen.
Draußen, jenseits von 3 Stockwerken Stahlbeton, dröhnt die Menge. 100.000 Stimmen verschmolzen zu einem einzigen Puls. Der Beton filtert die Worte heraus. Was übrig bleibt, ist Rhythmus. Ein Herzschlag.
Hören Sie das? 100.000 Menschen, die glauben, sie wüssten, was Freiheit ist. Ich habe ihnen Freiheit gegeben. Freiheit von Hunger. Freiheit von Bomben. Freiheit davon, morgens aufzuwachen und nicht zu wissen, ob die eigene Straße noch steht.
Sie haben ihnen die Freiheit genommen, das selbst zu entscheiden. Die Freiheit, Fehler zu machen. Die Freiheit, ihre eigene Regierung abzuwählen.
Weil sie die falsche Regierung gewählt hätten. Angst, Herr Kowalski, ist die einzige Sprache, die schnell genug wirkt. Vertrauen braucht Generationen. Angst braucht Sekunden.
Das Neonlicht flackert. Für einen Moment sind ihre Gesichter nur Schatten. An der Wand die Uhr mit dem toten Zeiger. Als das Licht zurückkehrt, hat sich Martins Haltung verändert. Er sitzt aufrechter, sein Kiefer ist angespannt. Der Raum riecht nach heißem Staub.
Und was passiert, wenn die Angst nicht mehr reicht, Herr General? Dann braucht man mehr Angst. Und dann noch mehr. Bis man den eigenen Schatten fürchtet. Bis man die eigene Familie fürchtet.
Was genau meinen Sie damit?
Ich meine, dass Ihr System Sie auffrisst, General. Von innen. Dass Sie nicht mehr regieren, sondern nur noch kontrollieren. Und dass der Unterschied zwischen beidem der Unterschied ist zwischen einem Architekten und einem Gefängniswärter.
Etwas verändert sich in Viktor. Die Maske des Gelassenen bekommt einen Riss. Und durch diesen Riss sieht Martin etwas, das er nicht erwartet hat. Nicht Zorn, Schmerz. Ein Geruch wie von etwas Verbranntem, etwas Unwiderruflichem.
Sie haben recht. Und Sie wissen nicht einmal, wie sehr.
Wie meinen Sie das, General? Was meinen Sie damit?
Vor 3 Tagen, mein Sohn, Alexander, 23 Jahre alt, Jurastudent. Er ist zu den Demonstranten gegangen, hat sich vor das Parlament gestellt und meinen Namen auf ein Schild geschrieben. Meinen Namen, Herr Kowalski. Seinen eigenen Nachnamen. Ich habe ihn verhaften lassen. Vor 3 Tagen. Um 4 Uhr morgens. Den Befehl persönlich gegeben. Niemand weiß davon. Der Gefängniskommandant und ich. Und jetzt Sie.
Martin greift nach dem Wasserglas. Seine Hand zittert. Er trinkt nicht, er stellt es ab. Der feuchte Ring, den das Glas auf dem Tisch hinterlässt, vermischt sich mit den Brandflecken der Jahrzehnte.
Sie haben Ihren eigenen Sohn verhaften lassen?
Weil die tragende Wand nicht einstürzen darf. Wenn mein Sohn auf der Straße steht, dann steht das Symbol dort. Dann sagt das Volk: Seht her, sogar sein eigener Sohn. Dann bricht alles zusammen. Alles, wofür ich geblutet habe.
Wo ist er jetzt? Eine Zelle mit Fenster, nehme ich an. Das ist also Ihre Ordnung, General. Dafür soll ich Verständnis aufbringen?
Ich verweigere meine Unterschrift nicht. Ich versuche Ihnen zu erklären, was Sie übernehmen. Was das kostet, was es mich gekostet hat.
Viktors Stimme hallt von den Betonwänden wieder. Er erschrickt selbst über die Lautstärke. Für einen Augenblick sieht er aus wie ein Mann, der gerade in seinen eigenen Abgrund geblickt hat.
Entschuldigung, das passiert mir selten.
Martin steht auf. 2 Schritte vom Tisch weg, dann zurück. Seine Bewegungen sind fahrig geworden, die juristische Präzision aufgelöst. Sein Hemdkragen ist dunkel vom Schweiß.
General, ich muss Ihnen etwas sagen. Etwas, das ich noch nie laut ausgesprochen habe. Nicht vor einer Kamera. Nicht vor einem Gericht. Nicht einmal vor mir selbst.
Ich höre.
Sie sagten, ich sei der Mann mit dem Vorschlaghammer, dass ich Ihr Fundament aufbrechen will. Aber die Wahrheit ist, dass ich an Ihrem Fundament mitgebaut habe.
Was sagen Sie da?
Ich war 26, frisch promoviert. Das Innenministerium hat mich eingestellt. Die 7. Etage. Ich habe Gesetzestexte geschrieben, General. Ihre Gesetzestexte. Das Versammlungsverbot, die Novelle zum Pressegesetz, die Einschränkung der richterlichen Unabhängigkeit. Meine Handschrift. Meine Formulierungen.
Die Worte stehen im Raum wie Rauch, der nicht abziehen kann. Viktor betrachtet Martin. Kein Triumph in seinem Blick, keine Verachtung. Wiedererkennen. Wie ein Mann, der in einen Spiegel blickt und ein jüngeres Gesicht sieht.
Das Versammlungsverbot, Paragraph 12 Absatz 3. Die Klausel, die es erlaubt, Versammlungen aufzulösen, wenn eine abstrakte Gefährdung der öffentlichen Ordnung vorliegt. Ich habe Hunderte auf Grundlage dieses Paragraphen verhaften lassen. Ihr Paragraph, Herr Kowalski.
Ich war jung. Ich habe nicht verstanden, was diese Formulierungen in der Praxis bedeuten würden.
Sie haben verstanden. Jeder Jurist versteht, was eine Generalklausel ist. Sie haben es trotzdem geschrieben, weil es bequem war, weil es eine Karriere war, weil die Angst, in der Bedeutungslosigkeit zu verschwinden, größer war als die Angst, schuldig zu werden.
Ja, Sie haben recht. Deswegen bin ich hier. Nicht trotz meiner Schuld, General. Wegen meiner Schuld.
Dann sind wir also beide schuldig. Der General, der seinen Sohn einsperrt, und der Demokrat, der die Schlüssel geschmiedet hat. Was für ein Paar.
Der Unterschied ist, dass ich aufgehört habe.
Haben Sie? Oder haben Sie nur die Seite gewechselt, weil die andere Seite begonnen hat zu gewinnen?
Das ist nicht fair und das wissen Sie.
Das Licht erlischt, schlagartig. Das Summen des Neons stirbt und was bleibt, ist eine Schwärze, so vollständig, dass Martin für einen Moment glaubt, er sei erblindet. Der Geruch von heißem Staub steigt von den toten Röhren auf. Die Dunkelheit schmeckt nach Metall.
Was ist passiert?
Setzen Sie sich. Abhörsicherer Raum, Stromausfall, automatische Verriegelung. Das Notstromaggregat springt an. Oder auch nicht.
Ein Geräusch in der Dunkelheit. Metall gleitet über Stoff. Dann ein Klicken. Trocken und endgültig. Martin kennt dieses Geräusch. Jeder kennt es. Sein Magen zieht sich zusammen wie eine Faust.
Was tun Sie da?
Ich hatte nicht vor, diesen Raum als freier Mann zu verlassen, Herr Kowalski. Das war nie der Plan. Die Waffe war für mich. Seit 3 Tagen trage ich sie unter dem Mantel. Seit ich den Befehl gegeben habe, meinen Jungen zu holen. Ich wollte kein Märtyrer ihrer Opposition werden. Kein Angeklagter vor ihrem Tribunal. Ich wollte mein eigener Richter sein.
Viktor, legen Sie die Waffe auf den Tisch. Bitte.
Aber dann haben Sie mir etwas erzählt, Herr Kowalski. Sie haben der Angst gedient, als es bequem war. Sie haben meine Gesetze geschrieben. Sie haben der Macht die Tür aufgehalten, als die Macht noch ihr Freund war. Und jetzt stehen Sie hier und nennen sich Demokrat.
Ich habe mich verändert. Menschen können sich verändern.
Können Sie das? Oder lernen Sie nur, Ihre Angst besser zu verkleiden? Was passiert, wenn Ihre Demokratie scheitert? Wenn die Straßen brennen und das Volk nach Ordnung schreit? Greifen Sie dann wieder zum Füller? Schreiben Sie wieder Gesetze, die Grundrechte einschränken, weil es notwendig ist?
In der Schwärze des Raumes hat sich etwas verändert. Martin kann es nicht sehen, aber er spürt es. Ein kalter Luftzug streift seine Stirn. Die Mündung zeigt nicht mehr auf Viktor.
Die Waffe. Sie richten die Waffe auf mich. Weil ich sie erkenne. Weil sie sind, was ich vor 30 Jahren war. Ein kluger junger Mann, der glaubt, seine Überzeugung sei stärker als seine Angst. Und der erst in 20 Jahren merken wird, dass die Angst gewonnen hat.
Dann erschießen sie mich. Und dann? Wer unterschreibt dann? Wer führt dieses Land in den Morgen? Ihre Leibgarde räumt in 4 Stunden das Parlament. Ohne ihre Unterschrift gibt es Krieg, Viktor. Den Bürgerkrieg, den Sie angeblich 14 Jahre lang verhindert haben.
Sie wissen nicht, was Sie da sagen.
Ich weiß genau, was ich sage. Ich bin ein Mann, der schuldig geworden ist und der trotzdem hier sitzt, in der Dunkelheit, vor einer Waffe. Weil er glaubt, dass es besser werden kann. Nicht perfekt, Viktor. Besser.
Und wenn Sie sich irren?
Dann war es mein Fehler, nicht Ihrer. Und das, Viktor, das ist der Unterschied. In Ihrer Ordnung gibt es keine Fehler, nur Verrat. In meiner Ordnung gibt es Fehler. Und die Möglichkeit, sie zu korrigieren.
Stille. Dann ein Geräusch. Metall auf Holz. Die Waffe abgelegt auf dem Tisch, auf dem weißen Papier.
Geben Sie mir den Füller.
Das Neonlicht flackert. Einmal, zweimal. Dann bleibt es. Kaltes, gnadenloses Weiß. Auf dem ovalen Tisch liegt die Pistole auf der Rücktrittserklärung. Daneben der Füllfederhalter ohne Kappe. Ein einziger, ruhiger Strich auf der Leerzeile. Der linke Stuhl ist umgekippt.
Sagen Sie meinem Sohn. Nein, sagen Sie ihm nichts. Er soll sich sein eigenes Bild machen.
Die Tür öffnet sich und der Lärm bricht herein. 100.000 Stimmen, lauter als je zuvor. Wie ein Ozean, der gegen eine Mauer drückt, die nicht mehr halten wird. Die Tür fällt ins Schloss. Im Raum bleibt die Karaffe, der umgekippte Stuhl, die Pistole auf dem weißen Papier. Und an der Wand die Uhr, deren Sekundenzeiger sich bewegt. Tick, tick, tick. Als hätte jemand der Zeit die Erlaubnis gegeben, weiterzugehen. Oder die Warnung, dass sie nicht mehr viel davon hat.